NIS2-Richtlinien der EU bringt neue Vorgaben für Cybersicherheit.
NIS 2. Tausende Firmen müssen neue Sicherheitsvorgaben erfüllen.
Cyberangriffe. Starker Anstieg bei Firmen.
Sorgloser Umgang mit Produktionsdaten kann teuer werden.
Hackerangriff auf Therme in der Steiermark.
Safety Corner. Mit Florian Wagner.
Hinweis: Dieser Podcast wurde im November 2023 aufgezeichnet. Herzlich willkommen bei Safety Corner. Nach einer doch etwas längeren Pause darf ich heute Simon Leitner bei mir begrüßen. Simon Leitner, CEO und Founder von Kundignum in Wien, beschäftigt sich in den letzten 10 Jahren intensiv mit dem Thema Cybersecurity. Und da ist natürlich das aktuellste Thema die NIS2-Richtlinie. Weil ab Oktober 2024 gilt diese Richtlinie und sieht verschärfte und verpflichtende Sicherheitsmaßnahmen sowie vor allem Meldepflichten bei Vorfällen punkto Cybersicherheit vor. Und mit der neuen Richtlinie sind auch sehr viele Unternehmen betroffen, die bei NIS 1, für die, die es nicht wissen, was NIS 1 ist, wir kommen dazu, noch nicht umfasst waren. Deswegen herzlich willkommen, Simon. Danke, dass du bei mir jetzt heute zu Gast bist.
Herzliches Hallo von meiner Seite. Danke, dass ich hier sein darf.
Wir haben natürlich eben auch schon vorher gesprochen und du hast da vor allem auch ergänzt, was Themen sind, die bei NIS 2 jetzt noch einmal anders sind als zuvor und vor allem Themen, die jetzt nicht so in allen Köpfen sind, Stichwort Geschäftsführerhaftung und dass man nicht mehr so einen direkten Bescheid kriegt. Aber vielleicht, bevor wir jetzt in diese Themen direkt hineingehen, wie siehst du NIS 2, was ist NIS 2 und was ist der Unterschied zu NIS 1?
Ja gut, ja, vielen Dank für diese Frage. Ich versuche die nach der Reihe aufzulösen. Prinzipiell, wenn man ganz, ganz vorne anfängt, was ist das Ziel dahinter, hinter NIS 1, NIS 2, wo kommt das her, wo soll es hinführen? Es kommt, wie sehr, sehr vieles, als eine Vorgabe, als Direktive direkt von der EU. Also offiziell ist es die EU-NIS-2-Direktive, über die wir jetzt im Detail sprechen. NIS-1, Netzwerkinformationssicherheitsgesetz, war der erste Wurf, wenn man so möchte. Da wurde darauf abgezielt, auf wirklich sehr große Unternehmensgrößen. Und das Ziel dahinter war, dort die wirklichen Barriers, wie es dort beschrieben wird, also wirklich diese Graben, definitiv höher und weiterzulegen, damit das Schutzniveau wirklich größer wird. Das war NIS 1. Bei NIS 2, was wurde da eins gemacht? NIS 2 ist ein Cybersecurity-Regelwerk de facto für Betreiber kritischer Dienste in der Europäischen Union, laut Definition. Was kann man sich darunter vorstellen? Das gilt ab nächstem Jahr als Richtlinie. Und was steht dort drinnen? Dort steht drinnen, dass verpflichtende Sicherheitsmaßnahmen, die wirklich verschärft sind und auch, was ist da festgezurrt, die Meldepflichten bei Vorfällen, also bei einem Cyber-Inzident, dazu kommen wir dann auch noch, was das wirklich ist und wie diese Meldepflichten dann aussehen. Das ist jetzt bei NIS 2 neu. Das ist sehr, sehr tough, sehr, sehr eng. Und diese neue Richtlinie, davon sind wirklich viele, also dramatisch mehr Unternehmen als vorher betroffen, weil NIS 1 hat nicht so viele umfasst, NIS 2 definitiv mehr. Vielleicht, um alle da noch abzuholen, NIS 1 waren in Österreich circa um die 100 Unternehmungen betroffen. Das ist in Österreich sehr, sehr viel gewesen. In anderen Mitgliedstaaten war das tendenziell weniger. Bei NIS 2, also 100 in Österreich, bei NIS 1, bei NIS 2 wird definitiv mehr umfasst sein und die Zahl wird steigen oder ist gestiegen. Dementsprechend gibt es dann mehr Handlungsbedarf für die einzelnen Unternehmungen.
Bei NIS 1 war es vor allem so, dass eben auch die betroffenen Unternehmen, die jetzt wirklich die ganz, ganz klassisch im engeren Sinn kritische Infrastruktur waren, auch benachrichtigt wurden. Das gibt es diesmal nicht. Die Info muss man sich selber holen, ist eine Hohlschuld. Siehst du das jetzt vielleicht auch bei deinen Kunden, dass da das Bewusstsein noch gar nicht da ist, dass sie jetzt eigentlich darunter fallen könnten?
Du hast das vollkommen richtig angesprochen. NIS 1, da wusste jeder, der betroffen ist, mittels Bescheid, dass er davon betroffen ist und etwas zu tun hat. Weil bei einem Bescheid steht drinnen, was zu tun ist und bis wann. Also es ist eine klare Deadline gesetzt. Bei NIS 2 ist das alles ein wenig anders. Also es ist definitiv eine Bringschuld des Unternehmens. Also Bringschuld des Unternehmens und der Geschäftsleitung oder des Geschäftsführergremiums des Unternehmens, dass man sicherstellt, dass man die Anforderungen erfüllt und wenn es etwaige Gaps gibt, dass man an denen arbeitet. Also das ist ein tendenzieller, gravierender Unterschied. Und wir merken es bei uns, bei unseren Kunden, merken wir, dass die Awareness schon sehr stark zugenommen hat. Wir merken aber auch, dass es noch nicht ganz klar ist, wo die Reise, die sprichwörtliche, so hingehen soll, weil hier noch sehr viel Interpretationsspielraum beim ein oder anderen Unternehmen gegeben ist. Und das gilt es aufzulösen. Und da muss man fairerweise sagen, ist es so, dass man mit diversen Vorkehrungen schon mal in die richtige Richtung gehen kann. Und dann sollte es dann von der Behörde eine Prüfung geben, dass man dann alles quasi prepared hat und nicht überrascht wird.
Punkto, wer jetzt darunter fällt, ich glaube, das ist ja auch diesmal relativ weit gefasst. Und wir haben in einem Vorgespräch auch mal gesprochen. Ich glaube, du hattest da ein sehr besonderes Beispiel mit einer, ich glaube, war es Steuerberater oder einer Buchhaltungskanzlei. Kannst du dazu vielleicht etwas sagen?
Sehr gerne, ja. Also es ist so, dass der Anwendungsbereich, also wie steht es in den Richtlinien drinnen, der Anwendungsbereich von NIS 1, da hat es 8 Sektoren betroffen. NIS 2 ist jetzt ausgeweitet worden auf, ich glaube, ich habe es im Kopf, mit 16 Sektoren. Und da fallen wahnsinnig viele Sektoren, die jetzt noch nicht gewusst haben, dass sie darunter fallen, hinein. Und dieses Beispiel, das du ansprichst, das ist ganz klar, das zielt auf die Supply Chain ab, weil viele Unternehmen, die haben dementsprechend nicht den Fokus, dass sie selbst unter das NIS 2, die Direktive und das Gesetz jetzt fallen, sondern dass Kunden von ihnen darunter fallen und sie dann aber wiederum quasi direkt als Supplier des Kunden wiederum davon betroffen sind. Und das ist das Thema, wo es den ein oder anderen Steuerberatungskunden, dementsprechend der jetzt primär unter den Schwellwerten liegen würde, aber doch trifft, weil es wieder einen Kunden von ihm betrifft und der direktes Durchgriffsrecht hat. Also dementsprechend ist die Zahl der Sektoren gar nicht so entscheidend, sondern auch die Kundenbasis, die man hat und das Schutzniveau oder der Schutzbedarf des jeweiligen Kundens und der Vorgaben, die ein Kunde jetzt an seinen Lieferanten stellt.
Ich glaube, das ist nämlich ein Thema, wo es noch viele überraschen könnte, weil ja, okay, man schaut sich die Sektoren an, aber was man eben vergisst, sind eben, ja, wer sind meine Kunden, sind die vielleicht betroffen? Finde ich jetzt nämlich als möglichen großen Stolperstein, habe ich jetzt deswegen auch ein wenig herausgegriffen. Aber was siehst du als die größte und als die größte oder die größten Herausforderungen, die jetzt auf Unternehmen zukommen, die sie jetzt nur wenig oder gar nicht mit NIS 2 beschäftigt haben? Weil ja, Oktober 2024 ist in weniger als einem Jahr.
Ja, das ist vollkommen richtig. Also die Zeit vergeht. Das Jahr 2023 de facto ist ja schon vorüber. Morgen in einem Monat ist Weihnachten. Dementsprechend ist es so, dass bis zu der Deadline kommen wir auch später noch einmal im Detail, dass es da so ist, dass man definitiv seine Vorkehrungen treffen sollte und das auch tunlichst einfordern sollte als Unternehmer. Was sind so diese Stolpersteine? Stolpersteine sind dementsprechend die noch nicht ganz festgezurrten Vorgaben. Das ist noch so ein wesentliches Thema, dass man, wenn man zu einer wesentlichen oder wichtigen Einrichtung gehört, dass man dann dementsprechend vielleicht schon eine etwaige Zertifizierung hat, schon das ein oder andere Thema gemacht hat, also ein gefühltes hohes Security Level hat, aber das vielleicht nicht ausreichend ist. Und da sind die größten Stolpersteine, dass man eben jetzt mal abwartet. Und abwarten ist wirklich nicht zu empfehlen, weil da kommt das Sprichwort mit Vorsicht ist besser als Nachsicht wieder zum Tragen. Habe ich jetzt eine NIS-Gap-Analyse oder so einen sogenannten Readiness-Check mal gestartet, habe mich damit beschäftigt, kenne meine einzelnen Themengebiete im Unternehmen, dann ist es definitiv gut. Ich gebe da ein konkretes Beispiel. Was sollte man hier kennen, ohne jetzt zu tief einzusteigen? Aber man sollte Onboarding, Offboarding von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, sollte man definitiv geregelt haben. Es könnte wiederum ein Stolperstein sein, den man nicht betrachtet hat, das wieder zu gewissen Risiken führt, die dann wieder nicht ausgemerzt werden können.
Kannst du das kurz ausführen? Wieso jetzt gerade das Onboarding und Offboarding? Was wäre da das Risiko?
Das Risiko zielt hier auf den Faktor Mensch ab. Denn zum Beispiel jetzt, wenn man technischer wird, ein fehlendes Rollen- und Berechtigungssystem, wo ein Ex-Mitarbeiter, eine Ex-Mitarbeiterin dementsprechend noch Zugriff auf vielleicht sensible Informationen hat, könnte ein so ein meintlicher Stolperstein für einen Data Breach einen Incident wieder nach sich ziehen, wo dann wieder die ganze Supply Chain-Angriffsthematik zum Tragen kommt. Und das wäre wieder auf ein mangelndes Offboarding zurückzuführen, um das jetzt in der Kette durchzuexerzieren.
Also sprich, dass man auch kontrolliert, okay, Mitarbeiter, Mitarbeiterin A verlässt uns. Welche Berechtigungen waren da? Sind diese Berechtigungen erloschen? Gibt es sozusagen auch Nachfolger für diese Berechtigungen?
Vollkommen richtig, ja. Faktor Mensch ist natürlich der größte Angriffspunkt und hier gilt es auch dementsprechend Awareness zu schaffen. Awareness, auf welchen Unternehmensebenen, wo ist das wichtig, zieht sich komplett durch. Also Awareness ist von Geschäftsführungsebene bis hin über alle Abteilungsgrößen und Abteilungen wahnsinnig wichtig, weil wir bemerken sehr, sehr oft, dass gerade auch wenn technologisch wirklich sehr viel getan wurde, um die Security Posture eines Unternehmens sehr, sehr hoch zu halten und quasi hier sehr, sehr gut zu sein, dass dann der Faktor Mensch noch das sprichwörtliche schwächste Glied in der Kette ist. Warum? Denn ein konkretes Beispiel dazu, bei klassischen Phishing-Kampagnen, die durchgeführt werden, merken wir sehr, sehr oft, dass zumindest eine Person immer klickt. Das heißt, ein Klick reicht für den Angreifer schon aus, damit man dementsprechend Zugriff zu internen Systemen, zu sensiblen Informationen bekommt. Und wenn dann das Rollen- und Berechtigungskonzept wiederum nicht ganz festgezurrt ist und passt, macht man es einem Angreifer dramatisch leichter. Und da ist genau das Thema, dass man quasi das Verteidiger-Dilemma mit ins Spiel bringen kann, weil ein Verteidiger hat dementsprechend multiple Themen, die er bearbeiten muss und er muss sich um alles kümmern, hat sogenannte offene Flanken und hat seine Systeme, muss alle patchen, hat Patched-Fenster bei kritischen Systemen, muss alles quasi up-to-date halten. Und ein Angreifer, der hat es prinzipiell sehr, sehr leicht, weil bei ihm reicht schon ein Klick von einer Person, um sich Zugriff zu verschaffen und einen Incident herbeizuführen. Da gibt es die Analogie aus dem Fußball, dass der bestbezahlteste Stürmer dramatisch mehr verdient als der bestbezahlteste Verteidiger, also Verteidiger und auch Torwart. Und dementsprechend könnte man das als Verteidiger und auch Torwart-Dilemma bezeichnen. Und diese Analogie auch zum Thema Cybersecurity, Informationssicherheit und den einzelnen Vorgaben hier zu bringen. Ich glaube, da kann sich jeder dann etwas darunter vorstellen.
Ebenso ähnlich haben wir auch den Satz gehört, ich glaube, es war von der Sarah Flux. Als Verteidiger muss man jeden Tag gewinnen, wenn man Cyberrisiken abwehrt, aber als Angreifer muss man nur einmal gewinnen und kann aber schon den kompletten Schaden anrichten.
Es ist auch ein Budgetthema, wenn man diesen Handlungsstrang noch mitbringt. Also ein Verteidiger hat meistens ein Budget, das begrenzt ist. Was ist jetzt mit der NIS-2-Direktive hier positiv zu sehen, dass es konkrete Vorgaben geben wird, damit quasi alle EU-Unternehmungen und Unternehmen ein höheres Schutzniveau bekommen? Heißt aber nicht, dass die Budgets dramatisch größer geworden sind. Deswegen ist es wichtig, hier zielgerichtete Maßnahmen und Empfehlungen zu treffen, die das größte Schutzniveau nach sich ziehen. Und da ist es so auch wieder, dass Angreifer leider dramatisch mehr Budget haben und sich auch nicht an geltende Gesetze und Regulatorien halten müssen, so wie das die Verteidiger und die ganzen Unternehmungen und Unternehmen tun müssen. Also hier ist Compliance und Vorgaben sind per se gut. Es ist aber so, dass es teilweise für Angreifer, die müssen sich, konkretes Beispiel jetzt, müssen sich nicht an Geschäftszeiten halten oder an Arbeitsvorgaben halten, die greifen an, wenn es denn funktioniert.
Ich glaube, dazu passend die Frage, weil begrenztes Budget, sozusagen, ja, hier bitte, mein CISO, der Chief Information Security Officer, hier hast du dein Budget, mach was draus. Es gibt nämlich einen Punkt, ich habe ihn schon kurz erwähnt, Geschäftsführerhaftung. Also wie sieht es da aus, punkto auch der Motivation in Richtung Geschäftsführer, Geschäftsführerin oder Geschäftsführung? Ja, eben da auch punkto NIS 2 Awareness zu haben und ausreichend Budget bereitzustellen.
Das ist ein sehr, sehr guter Punkt. Diese Geschäftsführerhaftung ist per se ja nicht wirklich was Neues. Wir hatten das ja mit dem Thema Datenschutz, Datenschutzgrundverordnung schon einmal, was in den Medien sehr, sehr breit visibel war, ist jetzt wiederum so. Also Awareness beginnt beim Thema der Geschäftsführer und wer haftet am Ende des Tages für Risiken? Die Geschäftsführung. Geschäftsführerhaftung in diesem konkreten Fall ist aber so, dass es wieder festgezurrt werden muss, was heißt das denn und was muss ich im Rahmen meiner Möglichkeiten wieder tun? Und hier ist der Stand der Technik wiederum ein sehr, sehr gutes Thema, wo man beleuchten kann, was das heißt, was das für mich als Unternehmen bedeutet, was ich mit meinen Systemen tun kann und wie das Budget dementsprechend wieder aussieht. Es gibt da diverse Metriken. Am Ende des Tages muss es jedes Unternehmen für sich entscheiden, wie viel Budget in das Thema Cyber- und Informationssicherheit gesteckt wird. Ich kann hier nur die Empfehlung aussprechen, dass es tendenziell nicht mit Tools komplett zu lösen ist, sondern dass es auch ein Managementsystem braucht, und ein Managementsystem startet mit Awareness. Das soll heißen, wenn die Geschäftsführung aware ist und weiß, wie man mit Informationen umgehen soll und um die sichern zu können, ist das der erste Schritt in die richtige Richtung. Und dann kann ich dementsprechend festzurren, was ein CISO im Aufgabengebiet zu tun hat. Hier empfiehlt sich ein pragmatischer Ansatz. Hier empfiehlt sich auch die Einführung eines ISMS. Das ist jetzt ein ISMS, ein Informationssicherheitsmanagementsystem, das ich entweder zertifizieren lassen kann. Da gibt es die ISO 27001 und folgende Normen. Das ist ein Framework, das ich nutzen kann, damit ich dementsprechend weiß, wie ich Risiken betrachte, wie ich meine Informationen schützen kann, wie ich das im täglichen Arbeitsablauf integriere und wie auch ich als Geschäftsführer meinen Pflichten nachkomme, damit ich auf Probleme draufkomme und die beheben kann, bevor sie ausgenutzt werden. Es gibt immer das Thema des sprichwörtlichen Loches in der Wand. Also bevor das ganze Informationssicherheitshaus einstürzt, durch einen kleinen Bienenstich de facto, müsste man das kleine Loch mal stopfen und versorgen, damit nicht das ganze Haus dann einbricht. So ist es auch hier mit den Themen.
ISMS auch und beziehungsweise ISO 27001, insofern auch gutes Stichwort, weil ja so neue NIS 2 und auch NIS 1 im Vergleich ist, die 27001 ist absolut nicht neu. Das heißt, hoffentlich gibt es ja auch Firmen da draußen, die sich dahingehend schon länger Gedanken machen. Aber insofern die Frage, ich glaube, ich kenne die Antwort jetzt schon, aufgrund von deinen Antworten bisher, aber ist die NIS 2-Richtlinie wichtig? Braucht man das?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Danke dafür. Die NIS-2-Richtlinie, man könnte es so versuchen, dass sie wieder Awareness schafft für eine andere Normenkategorie. Was heißt das jetzt wieder? Die ISO 27001, in der ersten Variante aus 2013, die sehr viele Unternehmen, also wo sehr viele Unternehmen danach zertifiziert sind, hat gerade jetzt erst wieder einen Revival quasi entfahren und wurde jetzt in einer neuen Version wieder aufgelegt. Dementsprechend ist die aber nicht so weit verbreitet und medial auch verbreitet wie jetzt die EU-NIS-2-Direktive. Ich würde empfehlen, dass man diese Verbreitung der NIS und das quasi das Medienecho danach auch nutzt, um jetzt eben auch diverse Normen, die auch vorher schon da waren, einfach sich zu Rate zieht. Zuerst mal jetzt konkret mit einer Gap-Analyse startet und dann sich danach ausrichtet, was man denn für Abweichungen vom Sollzustand mit seinem Ist-Zustand hat. Da gibt es wieder eine Anekdote. Mind the gap, könnte man hier sagen. Also als Geschäftsführer oder als CISO, der übrigens eine Stabsstelle bei der Geschäftsführung sein sollte und nicht in der IT oder im Finanzdepartment angesiedelt sein sollte. Und Mind the gap ist nicht nur in London, wenn man mit der U-Bahn fährt, ein großes Thema, wo man aufpassen sollte, sondern dementsprechend auch bei diversen Abweichungen zu Normen, weil Normen sind nicht böse, Normen sind eine Handlungsempfehlung, wo ich mit konkreten Maßnahmen und To-Dos dementsprechend dazu compliant sein kann. Und das ist wiederum wichtig, damit ich belastbar sagen kann, wenn etwas nicht passt in meiner Rolle als CISO. Und dann kann ich zu meiner Geschäftsführung gehen und sagen, wir haben eine Abweichung, wir haben hier ein Gap. Wenn wir das Gap nicht schließen, dann könnten wir ein Problem haben. Und mit einem funktionierenden Risikomanagement kann ich dann sogar noch beweisen, wie wahrscheinlich es ist, ob diese Abweichung jetzt eintritt oder nicht.
Ist die Awareness da? Merkst du, dass immer mehr Unternehmen dran denken? Oder wir waren schon kurz an der Frage dran, werden jetzt die Leute überrascht sein bis nächstes Jahr oder im nächsten Jahr?
Ich kann das mit ein bisschen Ausführen beantworten. Es gibt in Deutschland eine ähnliche, also es gibt ja eine EU-Verordnung, das ist ja nichts Neues, trifft auch Deutschland. In Deutschland, wie wurde es gelöst? In Deutschland gibt es noch kein Gesetz dazu, sondern eine Rahmenverordnung. Und die einzelnen Gesetze, das Dachgesetz kann man dementsprechend jetzt mal nachgoogeln, da gibt es schon diverse Themen. In Österreich gibt es aktuell noch kein geltendes Gesetz dazu. Was heißt das jetzt wieder? Wenn es kein geltendes Gesetz gibt, tue ich mir schwer, dass ich jetzt konkret da vorziehen kann und quasi meine To-Dos ableite. Wie kann ich das jetzt wiederum machen? Naja, ich kann jetzt wieder starten und kann sagen, ich nehme meine geltenden Normen und sehe die Abweichungen dazu. Und wie kann ich das dann aber wieder machen? Um es konkret zu beantworten, kann ich hingehen und kann sagen, ja, die NIS 2 ist jetzt hier am Tablett und wie kann ich das bearbeiten? Ich hole mir Beratung ins Haus. Um die Frage jetzt nochmal konkret aufzugreifen, wie sieht es aus und wie vakant ist das oder was merken wir? Wir merken, dass wir sehr oft gefragt werden, was denn konkret zu tun ist. Was merken wir aber auch, dass es für Unternehmen noch nicht ganz so wichtig ist. Und mit nicht ganz so wichtig meine ich, der Druck ist noch nicht groß genug, weil es sehr, sehr oft heißt, naja, habe mir diesen Strafenkatalog oder diese hypothetischen Strafen mal durchgelesen, aber mich wird es doch schon nicht treffen. Und das ist das, was ich damals schon bei der Datenschutzgrundverordnung vermutet habe und gemerkt habe, das wiederholt sich jetzt zu einem gewissen Grad. Und hier kann man, wenn man nach Deutschland blickt, kann man sagen, dort werden von Gritis Dachverordnung sehr, sehr viele Analysen gefahren. Da würde ich empfehlen, zumindest mal eine Abschätzung einzuholen, mein Unternehmen zu durchleuchten. Es gibt auch diverse frei verfügbare Systeme, die einem da helfen und Fragebögen. Das ist der erste gute Indikator, um hier zu sagen, okay, ich habe es gestartet, muss nicht jetzt wirklich sehr, sehr zeitnah damit starten und jetzt die Projekte umsetzen final, sondern es ist ein laufender Prozess und ich starte mal, um meine Sicherheit und meine Posture zu erhöhen.
Es hat mit Datenschutz angefangen, was jetzt im weitesten Sinne mit Informationssicherheit zu tun hat. Jetzt kommt das Cyber Resilience Act dazu.
Es gibt Vorgaben, ja, zum Beispiel speziell im Automotive ein Software-Update-Management-System auch einzuführen, nach UNECE-Vorgaben. Wie sieht das aus? Jetzt einerseits als Betreiber, wenn man Software oder halt generell Systeme, Produkte im Einsatz hat und aber auch natürlich als Hersteller, als Zulieferer. Einmal auf den Markt bringen, dann ist alles gut, wird es ja so nicht spielen. Welche Verantwortung hat ein Unternehmen, nachdem Software entweder gekauft worden ist oder eben auf den Markt gebracht worden ist?
Danke für diese Frage. Vorher war das Thema der Visibilität von diversen Vorgaben. Da ist die NIS definitiv visibler als der Cyber Resilience Act, wenn ich das so darlegen darf, weil der war ja, ich glaube, Ende September 2022 oder so ist der ja introduced worden, auch wieder vom Europäischen Parlament, wenn ich das richtig im Kopf habe. Da ist es so gewesen, dass man quasi sagt, okay, Cybersecurity Requirements, also nicht nur Requirements Engineering, sondern Security Requirements Engineering, kommen jetzt visibler und sind für Devices und auch für Software, also Hardware und Software, die in der EU vermarktet werden, ist die Vorgabe, was ich hier zu tun habe. Das ist zum Glück ein quasi Resilience Act, der die Resilienz in Europa sehr, sehr stärkt. Weil das hätte man sich ja schon als Softwareentwickler oder Hersteller von Hard- und Software und auch Firmware dementsprechend wünschen können, dass es hier konkrete Vorgaben gibt, wie ich zu produzieren habe, damit ich mir dann nicht im Nachgang etwas vorzuwerfen habe. Hier ist es aber wieder, die Abschätzung ist gar nicht so easy, ob ich jetzt darunter falle oder nicht, weil da gibt es ja wieder diverse Fragestellungen. Das würde jetzt den Rahmen sprengen, wenn man das jetzt im Detail beleuchtet, wie man jetzt genau darunter fällt. Liegt quasi im Detail und muss man sich wirklich genau anschauen, was jetzt für den einzelnen Developer dann Sache ist. Aber hier ist konkret zu sagen, dass es prinzipiell ein gutes Thema ist. Warum? Weil es so ist, dass eine Definierung von, was ist ein kritisches Produkt, was sind, glaube ich, diese einzelnen Klassen, die da darunter fallen, wo falle ich drunter? Dann kann ich mich als Hersteller jetzt auch mal danach ausrichten und kann dementsprechend ganz genau sagen, okay, wie soll ich das tun? Und was kann ich über die Laufzeit dementsprechend meiner Systeme jetzt auch zur Verfügung stellen? Und da habe ich ja im Kopf, dass es prinzipiell sehr viele Hersteller schon gemacht haben, aber einige Hersteller definitiv keine Lifetime-Updates zur Verfügung stellen. Und um jetzt eine andere Vorgabe zu nennen, es definitiv nicht sehr weit verbreitet ist, dass Unternehmen im Softwarebereich beispielsweise den ASVS Level 1 bis 3 oder einen Level davon umsetzen und den belastbar darstellen können. ASVS, also Application Security Verification Standard, und hier gibt es von diesem Standard, der Sorge dafür trägt, wie sicher meine Software ist, gibt es drei Levels, Level 1, Level 2 und Level 3. Und man kann postulieren, dass Level 3 die am aufwendigsten umzusetzendste Stufe ist. Level 2 wird sehr oft in Ausschreibungen gefordert und Level 1 könnte man prinzipiell jedem empfehlen, damit man nach einem extern belastbaren Standard compliant ist. Und long story short, wo ist das entwickelt worden? Das ist ein Standard, der von der OWASP entwickelt wurde. Und hier ist vielleicht eher bekannt, sind die OWASP Top 10, die ich jedem hier jetzt empfehlen würde, der im Bereich Softwareentwicklung unterwegs ist, die sich mal nachzulesen und hier mal ganz genau nachzulesen, was man hier tun soll, weil das sind die Top 10, die jeder, der im Bereich Softwareentwicklung tätig ist, beherzigen sollte. Die obersten Top 10 sind quasi das How-To, die Top 10 der Secure Software Development Best Practices, kann man sie bezeichnen, damit man ganz genau weiß, was ich als Entwickler tun soll, damit ich mein Mindestset an Maßnahmen durchgesetzt habe, um sichere Software zu entwickeln. Also das sind so Themen. Das freut uns natürlich, dass es hier dementsprechend zu einer Verbreitung gekommen ist. Warum ist das auch für die Hersteller wieder wichtig? Ja, weil die Hersteller dementsprechend ganz genau sagen können, meine Produkte sind dementsprechend gehärtet, entsprechend den Standards, wird aber, gibt immer eine negative Seite auch dabei, entweder dazu beitragen, dass Produkte teurer werden, oder es wird auch dazu beitragen, dass diverse Produkte nicht mehr auf den konventionellen quasi Entwicklungswegen den Weg entweder auf unsere Devices oder in unsere physischen Systeme dann finden werden. Also hier wird es wieder dazu kommen, dass es nicht einfacher wird.
Laut den aktuellen Planungen, mein Cyber Resilience Act ist noch nicht finalisiert, laut den aktuellen Planungen, alles was eine Konnektivität hat, sprich eine Schnittstelle, würde da darunter fallen. Und man kritische Bereiche, jetzt Auto, Eisenbahner, Medizinprodukte und so weiter, die haben ja eh schon ihre Regelpunkte, Update und so weiter. Aber was ich nach den derzeitigen Plänen bemerkenswert finde, ist, man braucht ja nur denken, wie viele Spielzeug, wie viele Gadgets es gibt mit einer Konnektivität. Die würden da alle darunter fallen und ich habe es jetzt wirklich nicht im Kopf. Ich glaube, 4 Jahre müssten die Updates zur Verfügung stellen. Also und ich finde das ist ja recht viel, jetzt vor allem wenn man denkt oder sich denken kann, wie so Consumer-Software und Hardware geschrieben wird. Und um jetzt die Brücke auch zurückzufinden, jetzt Richtung NIS 2 und der Supply Chain, es gibt ja sehr viel, unter Anführungszeichen, Wald- und Wiesensoftware, die jetzt vielleicht in-house gemacht worden ist oder von eher mit wenig Vorgaben. Ich will jetzt nicht sagen von schlechten Softwarebuden, aber halt einfach, weil es wenig Vorgaben gab, relativ schnell quick and dirty produziert wurde nach dem Motto, hinter mir die Sinnflut. Wie schaut es da aus? Weil auf einmal geht das ja dann nicht mehr, oder?
Da waren jetzt mehrere sehr interessante Fragestellungen drinnen für unsere Hörer, denke ich. Das ist einerseits so, dass Software-Updates per se ja eigentlich immer nur sehr, sehr kurz, mit kurz meine ich, wenige Jahre und nicht zweistellige Anzahl an Jahren zur Verfügung gestellt werden, im Normalfall für uns als Consumer. Im B2B-Umfeld ist das ja zum Glück auch schon etwas anders gewesen und man konnte sich darauf verlassen, dass kritische Systeme längere Software-Update-Zyklen haben und dass da auch das Schutzniveau oder zumindest das, was getan wird, um Systeme dementsprechend sicher zu halten auf den Verwendungszeitraum, dass es hier dazu gewährleistet wird. Im konkreten Fall mit den 7 Jahren ist es wirklich so, dass das für einige Hersteller enormen Aufwand nach sich zieht, auf mehrerlei Hinsicht. Weil es ist so, dass Software-Updates zur Verfügung zu stellen, das eine ist, nur wie stelle ich denn auch sicher, dass meine Initial, also der erste Release-Candidate quasi, dass der schon mal den ersten Vorgaben entspricht, wie kann ich das wieder belegen? Und wie kann ich dann aber auch in meinem ganzen Entwicklungsprozess, also meinem DevSecOps-Programm oder in meinem AppSec-Programm, das ich ja mal aufsetzen muss, wenn ich es noch nicht habe, was soll ich denn da dann tun? Also eigentlich müsste man einen Schritt zurückgehen, müsste man sagen, klassisches Beispiel Shift-Left-Security, kenne deine Security-Requirements, setze die um, mach dir einen Plan auf die Laufzeit, die du mindestens supplyen musst als Software-Vendor und dann richte es danach aus. In der Praxis, wie wird es denn gemacht? Das wäre ein wünschenswertes Szenario, wie ich es jetzt gerade beschrieben habe. In der Praxis ist das eher andersrum. Also man versucht natürlich, Lücken, die aufstehen, zu stopfen. Softwarelücken, auch in Hardware, können sich dann und in Firmware, können sich Software-Schwachstellen wiederfinden. Die werden versucht, dementsprechend wieder zu fixen. Aber es fehlt in vielerlei Hinsicht dieser notwendige Prozess, damit ich Schwachstellen entdecke und sehr, sehr rasch dann die Mitigation der Schwachstellen durchführen kann, also die Behebung der Schwachstellen durchführen kann, damit mein Softwareprodukt dementsprechend sicher ist. Es gibt ja einen amerikanischen Smartphone-Hersteller, der mit einer recht großen neuen Software-Version jetzt herausgegangen ist und innerhalb von kürzester Zeit mehrere Update-Zyklen, Hotfixes könnte man auch dazu sagen, provided hat. Und ein witziger Hint, oder witzig im Sinne, wenn es einen nicht betroffen hat, ist das Thema, dass eigentlich diverse Ladeschalen von einem deutschen Automobilhersteller, die schon lange Zeit verbaut waren und auch den gängigen Standards entsprochen haben, und auch vorherige Mobilfunkstandards und quasi Devices dieses einen Herstellers, die da connected haben und funktioniert haben, einmal nicht funktioniert haben. Und das wurde wiederum durch einen Quickfix einer Software dementsprechend gefixt. Also ein schnelles Update von einer Version mit einem Zwischensprung. Und das stelle ich mir auf 7 oder 7+ Jahre sehr, sehr schwierig vor. Und das unter der Prämisse dieser Hyper-Connectivity mit wahnsinnig vielen beteiligten und connected Devices, die hier herumschwirren, das finde ich sehr, sehr schwierig, dem quasi Herr zu werden.
Auch für große Industrieanlagen, also Industrial Control Systems, gibt es ja inzwischen Secure Coding Guidelines, also für SPS-Programmierung. Früher konnte man diese Kontrollsysteme als so abgeschlossene, separate Inseln sehen, aber das sind sie eigentlich nicht mehr. Warum? Vernetzung und Digitalisierung. Vorher war Produktionshalle, Office-IT war Office-IT und das Internet war sowieso irgendwo separat. Verschärft jetzt die Digitalisierung und Vernetzung das Problem, weil man auf einmal so diese Durchgängigkeit hat?
Diese These kann man definitiv nicht nur so stehen lassen, sondern kann man definitiv auch so untermauern. Also es verschärft es auf jeden Fall. Weil früher war, wie du schon angesprochen hast, war alles separiert. Die einzelnen Netzwerkbereiche strikt getrennt, auch physisch getrennt. Mittlerweile ist es so, dass hier diverse Systeme durchfunken. Ich kann da ein konkretes Beispiel geben. Wir kommen im Rahmen von diversen Security-Checks und diversen Security-Audits oftmals dann wirklich drauf und es wird visibel, wie diverse Mobilfunkdaten dazu beitragen, dass im OT-Umfeld, also dass Produktionsanlagen, die per se nicht online sein sollten, aber doch auf einmal durchs Internet quasi erreichbar sind und online sind. Oft wird das als undokumentierter Wartungszugang dann verstanden. Viele könnten es auch als Backdoor missverstehen. Was soll das heißen? Am Ende des Tages ist es eine Zugriffsmöglichkeit von einem externen Dritten, einer dritten Person, die ich so eigentlich nicht haben wollen würde. Warum nicht? Weil ich natürlich dann ein Risiko habe und hier aber ganz genau sagen muss, naja, was kann ich denn hier, quasi, weil wir vorher auch vom Thema Risiko gesprochen haben, was ist es denn für ein Risiko, wenn meine Produktionsanlage, von der ich als produzierendes Unternehmen abhängig bin, weil wenn die Produktionsanlage steht, verdiene ich kein Geld oder kann meine Verträge nicht erfüllen, dann müsste ich dem schon mehr Fokus zumessen und hier ganz genau schauen, wie es wiederum um die Sicherheit meiner OT-Umgebung, meiner Produktion dementsprechend bestellt ist.
Vor allem eben Wartungszugang, so typisch gute Intention und vielleicht sogar eben um Updates, eigentlich gedacht, um die Sicherheit zu erhöhen, einzubauen. Es sind aber genau auch, glaube ich, oft die Ketten, die nicht so offensichtlich sind. Ich denke da zum Beispiel ein Beispiel, ich bin bei einer Konferenz oder auf einem Messestand gefragt worden, Auto, die Steuerung, das ist ja eh nicht im Internet, oder beziehungsweise man sichert sich ja eh ab. Was man da aber zum Beispiel nicht unterschätzen darf, ist natürlich die Schnittstelle, die vielleicht ein Autohersteller einbaut zu seinen Systemen, die kontrolliert man. Aber was gibt es inzwischen in jedem Auto, ist entweder Wi-Fi oder Bluetooth oder vielleicht ganz klassisch mit USB angesteckt aufs Handy und auf einmal ist ein fremdes Gerät verbunden mit deinem Produkt. Da kommen natürlich zusätzliche unkontrollierbare, also nicht direkt kontrollierbare Risiken dazu, die das Ganze eben genau in die Richtung, wie du gesagt hast, auch verschärfen.
Also wenn man diese verschärfte Vernetzung noch einmal aufgreift, ist es definitiv so, dass wenn man, ist glaube ich ein sehr, sehr anschauliches Beispiel des Automobils, wie war das vor 20 Jahren? Vor 20 Jahren war kein Auto online, vor 20 Jahren gab es keine Navigationssysteme, hier gab es lediglich das Onboard-System, damit der Blinker mit Relais funktioniert und der Radio jetzt quasi mal die Frequenzen empfangen kann. Jetzt mittlerweile ist es so, dass prinzipiell es mehrere Steuergeräte hier im Auto gibt, die wiederum mit Firmware versorgt sind, die wiederum einen Schutzbedarf haben, die wiederum aber ein Einfallstor für Angreifer sein könnten. Und die Connectivity, ich glaube, es gibt ja kein Auto mehr, das neu produziert wird, das nicht mindestens 4 oder 5 SIM-Karten quasi on board mit fix verbaut hat. Da spreche ich noch gar nicht davon, wie dann eigentlich Software-Updates over the air sichergestellt werden können. Und was ich wieder ganz wichtig ist, wenn man sich jetzt vorstellt, man fährt mit dem Auto auf der Bundesstraße, fährt regulär mit 90 oder 100 km/h und auf einmal geht das Display nicht mehr. Und vor 20 Jahren war das Tachometer definitiv physisch und es gab einen Zeiger. Mittlerweile, glaube ich, gibt es kein neu gebautes Auto, wo es einen physischen Tacho gibt. Dann sieht man nichts mehr und ist im Blindflug. Jetzt würde ich gar nicht ausmalen wollen, was es hier für Angriffsszenarien noch gibt, wenn hier nicht ganz sauber getrennt wird als Automobilhersteller. Und alle Automobilhersteller haben hier natürlich wiederum sehr, sehr großen Bedarf, um hier Sicherheitslevel einzubauen und dementsprechend auch, weil wir vorher die Update-Zyklen gehabt haben, mindestens die Jahre des Update-Zykluses dann wieder für die ganzen Autos, die jetzt im Feld sind und vermutlich, wenn ein Auto jetzt gebaut wurde, ist es auf einem Stand, das nicht dem jetzigen Datum entspricht, dass die dann wieder 7 Jahre mit Updates versorgt werden und das alles sicher, unter Anführungszeichen, ist, könnte sehr, sehr schwierig werden. Ja.
Und was sich auch geändert hat, die 2011 gab es die erste Norm für funktionale Sicherheit für Autos, gab ja davor auch schon die generelle funktionale Sicherheitsnorm. Alles mit dem vereinfacht gesagt Fokus, wenn etwas kaputt wird, wenn etwas ausfällt, darf es mich nicht gefährden. Jetzt gibt es seit dem letzten Update auch den Hinweis drinnen, naja, ohne Cybersecurity keine Safety. Also auch wenn du das alles jetzt getan hast und keine Gefährdung durch Ausfälle kommt, was ist mit Angriffen? Also das muss da durchaus auch schon jetzt seit 2018 verpflichtend, unter Anführungszeichen verpflichtend, mitgemacht werden, weil sonst eben die Gesamtsicherheit gar nicht mehr angenommen wird.
Definitiv, das zeigt aber auch genau das Spannungsfeld zwischen Safety auf der einen Seite und Security auf der anderen Seite, die prinzipiell nicht auf verschiedenen Seiten sein sollten, sondern die wirklich kooperativ und kollaborativ betrachtet werden sollten, damit man eben, wie gesagt, den Personen, die dann in einem Auto dementsprechend sitzen, damit die dementsprechend sicher sind und sicher vor allen Angriffsszenarien. Und das wird in Zukunft definitiv mehr werden oder die Angriffsszenarien werden definitiv zunehmen. Ja.
Ja, das ist vor allem auch das Thema, wo ich mich jetzt vermehrt auch damit beschäftige, wie kann man das von Anfang an bei Design mit betrachten, waren auch schon auf Konferenzen damit. Aber ist auch eine schöne Überleitung. Jetzt haben wir ein bisschen über Probleme, über Risiken gesprochen. Jetzt müssen wir auch mit eher in einen optimistischen Abschluss gehen. Was kann man jetzt machen? Ja, welche Methoden, welche Tools oder welche Art von Tools gibt es, um quasi dem Ganzen Herr zu werden?
Ich sehe es genauso wie du, Florian. Es gibt definitiv multiple Bedrohungsszenarien. Die werden nicht weniger, die werden tendenziell mehr. Man soll aber nicht den Kopf in den Sand stecken, sprichwörtlich, sondern man sollte positiv in die Zukunft sehen, sollte diverse Normen positiv betrachten und sollte was konkret machen. Konkret kann man sich jetzt ansehen, man sollte prinzipiell Security Best Practices dementsprechend verfolgen. Man sollte auch Themen wie Threat Modeling, was ist das? Threat Modeling sind Bedrohungsmodellierung für Systeme, kann man für Software, für Hardware und Services dementsprechend machen, gerne auch nachschlagen und nachjustieren durch den diversen Anbieter, Threat Modeling betreiben, Threat Modeling in seinen Entwicklungsprozess einzubauen, damit diverse Probleme gar nicht entstehen. Was gibt es hier noch konkret zu tun? Es gibt hier das Thema Vulnerability Management beispielsweise, also ein Schwachstellenmanagement, ein funktionierendes, dann bin ich nicht überrascht von diversen Systemen und kann meine Misconfigurations unter Anführungszeichen nicht ausnutzen lassen, sondern meine Systeme so härten, damit diverse Probleme gar nicht erst auftreten und existieren. Und ich glaube, du hast es in den Vorgesprächen auch gebracht, das Thema Hazard Logs, wo ja hier dementsprechend auch wirklich eine Institutionalisierung stattgefunden hat, wo man sagt, okay, Safety, Security in Kooperation wird dementsprechend auch etwas transparenter gemacht. Und was kann ich hier wieder tun? Hier kann ich die Verknüpfung anbauen und kann hier wieder sagen, okay, was betrachte ich in beiden Welten? Wie sichere ich es? Zu welchem Ziel? Und was muss ich dann tun? Naja, es beginnt wiederum alles. Jetzt schließt sich die Kette mit Awareness, dass in den diversen Unternehmen einfach da sein muss.
Ja, mit dem Hazard Log, das kommt eigentlich aus dem Eisenbahn-Safety-Bereich. Was mir da eben so schön gefallen hat, ist projektunabhängig. Ja? Man definiert es, man dokumentiert es und es ist nicht weg mit dem nächsten Projekt, sodass man unter Anführungszeichen von Null startet, sondern es ist ja eigentlich institutionalisiertes Wissen in der Firma, im Unternehmen und sozusagen auch ein wenig unabhängig von der Fluktuation, wirkt ein bisschen dem Erfahrungslevel entgegen. Deswegen war das für mich so ein schönes Beispiel, dass man sich quasi sozusagen kopieren kann, jetzt aus der Eisenbahn heraus und vor allem auch aus der Safety heraus für die Security.
Ein Thema ist also nicht nur die Kollaboration, auch nicht nur das Thema komplett projektunabhängiges, quasi die Halbwertszeit von Informationen in den Unternehmen, um das so anzusprechen, auch die Education, also die Bildung und die Fortbildung von diversen Themen und das tägliche Doing, weil die Lernkurve, eine steile Lernkurve am Anfang ist das eine, sehr, sehr gut natürlich, wenn ich mich mit neuen Materien beschäftige, aber dass diese Lernkurve steil bleibt und nicht verbessert, um so zu benennen, ist es wichtig, dass man hier auch Knowledge Management betreibt, das Projekt-, Orts- und Zeitunabhängig tun kann, damit ich mich als Person, wenn ich aware bin, mit Informationen versorgen kann, diese Informationen aber am besten 24/7 bereitstellen kann und auch besser werde, weil gerade im Bereich Safety und Security ist es oder wäre es noch wünschenswerter, wenn hier mehr Austausch zwischen den Einzelnen, ich benenne es jetzt als Parteien, also meine damit Unternehmen, Entwicklungspartner etc. stattfinden würde. Warum? Weil es ja eigentlich das eine Ziel gibt, damit man positiv in die Zukunft sehen kann. Und das sind Devices, die auf der einen Seite sicher sind, also sicher bei Design sind, dann sicher in Unternehmen oder bei Consumern auch im täglichen Tagesablauf integriert sind und die dementsprechend aber auch laufend überprüft werden und das von den handelnden Personen, die das auch gerne machen, die Awareness haben und darin aufgehen, sichere Software und Hardware für uns alle zur Verfügung zu stellen.
Kooperation ist gut. Ich glaube auch, es wird vermehrt auch wichtig sein, die Rolle eines Allrounders, einer Allrounderin in der Firma zu haben, weil natürlich jetzt die Profis für die einzelnen Themen, sei es jetzt Threat Modeling, Config Management, Softwareprogrammierung, die wird es immer geben müssen. Aber durch diese Vernetzung, also zum einen natürlich ist wirklich die Vernetzung mit Netzwerk und Verbindung, aber auch thematisch wachsen diese Themen ein wenig immer zusammen, weil wir haben jetzt Safety Security, wir haben OT Security, also was eher Produktion betrifft, aber gleichzeitig auch Büro-IT, klassische IT-Security angesprochen und das alles passt trotzdem super zusammen. Also ich glaube, da muss es auch viel mehr die Leute geben, die das zusammen denken und zusammen betrachten, damit eben diese Zusammenarbeit auch möglich ist, die du sagst.
Diese Zusammenarbeit ist das Wichtige, weil ein sogenanntes Silo-Denken ist das Schlechteste, was hier passieren kann, dass jede einzelne Abteilung oder jedes einzelne Gewerk, wenn man so bezeichnen möchte, in seinem Silo denkt, seinen Silo sicher hält, hier dann wiederum den Silo sicher baut. Aber wie kommen dann die Informationen von Silo A zu Silo B? Wenn es keine Schnittstellen gibt, könnte man auch sagen, naja, dann halten wir doch die Schnittstellen sicher und fokussieren uns auf die Schnittstellen. Nur das, was du angesprochen hast, ist tendenziell die beste Variante, dass man dieses Silo-Denken gar nicht erst aufkommen lässt und es prinzipiell kooperativ angeht und es als Chance sieht und es nicht als quasi notwendige Pflicht, damit man hier diversen Resilience Acts oder diversen Vorgaben entsprechen kann, sondern das als Chance sieht, um sich hier neu aufzustellen und zukunftsfit zu machen, weil die Angreifer ja auch immer neue Angriffspatterns quasi sich einfallen lassen und hier das Leben auch nicht einfacher wird, obwohl auch die Themen wie künstliche Intelligenz beispielsweise oder sonstige Angriffsszenarien, die jetzt durch nichtmenschliche Interaktionen da stärker werden oder auch noch zunehmen, dass man sich hier dagegen gut aufstellt und hier eher kooperativ an die Sache herangeht.
Gut, aber jetzt so, um es jetzt ein wenig auch konkreter zu gestalten, wie würde man jetzt vorgehen, so von Anfang bis Ende? Man möchte eben die ganzen Vorgaben, Cyber Resilience Act, NIS 2 und so weiter, aber auch generell gute Cyber Security Praxis umsetzen. Wie würde man da jetzt vorgehen? Was muss man machen, um das Ziel zu erreichen?
Danke für diese konkrete Frage, konkrete Antwort dazu. Es gibt ja mehrere Phasenmodelle, die man nehmen kann. Eines richtet sich nach PDCA-Zyklen, das ist schon sehr, sehr bekannt. Das ist jetzt nichts Neues. Wir haben hier auf der einen Seite ein bisschen was ergänzt. Also wir sehen das jetzt fünfstufig und wir gehen jetzt hin und sagen, okay, man muss einmal als Unternehmen sein Security-Niveau kennen, sonst kann man einmal nichts ableiten. Also erster Schritt, Security-Niveau feststellen, konkret mit Tools, mit Risk Assessments etc. Was gibt es dann? Dann gibt es hier konkret vermeintlich eine Abweichung. Was mache ich dann mit einer Abweichung? Kann eine Schwachstelle sein. Zweiter Step, ich identifiziere Schwachstellen. Wie mache ich das? Hier gibt es auch wieder konkrete Themen, weil wir es vorher hatten, Schwachstellen, Vulnerabilities. Hier kann ich diverse Security-Services nutzen, damit ich Schwachstellen laufend identifiziere, dass ich diese Schwachstellen dann auch, komme ich gleich zur dritten Phase, mitigieren kann. Was heißt jetzt mitigieren? Also das Beheben von Schwachstellen, bevor sie aktiv ausgenutzt werden können. Und wie mache ich das im konkreten Fall? Naja, hier gibt es wieder auch Services, Tools oder auch sonstige How-Tos, wie ich das machen kann. Im konkreten Fall geht es aber darum, dass ich meinen Prozess so aufsetze, dass ich Schwachstellen erkennen kann und die innerhalb von kürzester Zeit auch fixen, also mitigieren kann. Und das kann ich mit einem funktionierenden Vulnerability- oder Schwachstellenmanagement tun. Und wenn ich diese drei ersten Schritte mal betrachtet habe, dann kann ich mich präventiv proaktiv, das bezeichnet man auch sehr oft als Shift-Left-Approach, ausrichten und kann proaktive Sicherheitsmaßnahmen aktiv managen. Und dann bin ich dort, wo man in der Empirie auch hingeht und sagt, okay, mit diversen Requirements, die ich vorab, bevor ich zu entwickeln beginne, die dann festzurre und belastbar mache, diese Requirements, die manage ich dann. Und dann kann ich noch den nächsten Layer meiner Lieferanten dazugeben. Und dieses Third-Party- oder Lieferantenmanagement ist dann die Abrundung nach extern, wo ich sagen kann, okay, ich gebe meine Lieferanten und denen gebe ich wieder Vorgaben, koppel das rück und habe hier dann ein, muss ich noch einmal kurz nachzählen, aber ein fünfstufiges Modell, das ich jedem empfehlen kann. Und im Detail geht es darum, fasst das noch mal kurz zusammen, Niveau feststellen, etwaige Abweichungen identifizieren, die dann beheben, so rasch wie nur möglich, dann ins proaktive Management kommen und zu guter Letzt, um compliant zu sein zum Resilience Act, aber auch zu den NIS-Vorgaben, nicht auf seine Lieferanten vergessen.
Das ist, glaube ich, auch ein schöner Abschluss von der Problemfeststellung auch, wie wir es jetzt gemacht haben, bis hin zur Planung, wie man das Ganze beheben kann. Danke, Simon, dass du heute bei mir zu Gast warst.
Ich sage vielen Dank, Florian.
Die traditionelle Frage am Schluss, gibt es irgendwelche Lese- oder Anschauempfehlungen, also in irgendein Video, irgendein Artikel oder ein klassisches Buch, das du jetzt den Zuhörerinnen und Zuhörern mitgeben möchtest?
Wir haben es kurz gestreift, was quasi ein guter Einstieg ins Thema Threat Modeling, Bedrohungsmodellierung ist. Da kann ich den Adam Shostak, ich glaube, du wirst das dann verlinken in den Notes quasi, das kann ich nur empfehlen. Und was kann ich sonst empfehlen? Was ist ein guter Start? Die ENISA, die stellt relativ viel, sehr, sehr gutes Infomaterial zur Verfügung. Das kann ich jedem nur wärmstens empfehlen, dort mal durchzuschmökern und hier dementsprechend zu sehen, was gibt es denn hier, was sind denn aktuelle Studien zu den Themen, was sind die Angriffsszenarien, was findet man auf der ENISA-Seite sehr, sehr gut aufbereitet.
Die ENISA ist nämlich, um das auch kurz zu erwähnen, European Union Agency for Cybersecurity, ist derzeit auch der offizielle Name, auch wenn die Abkürzung in eine andere Richtung deutet. ENISA, European Union Agency for Cybersecurity.
Die haben auch immer so einen Threat Report, der ist auch interessant. Hier sieht man, wie sich die Bedrohungslage verändert. Sonst kann ich in Österreich noch dementsprechend vom Innenministerium, gibt es auch Threat Landscapes, sind auch interessant, sind runtergemappt und dementsprechend kann ich hier sehr, sehr viel haben. Und es gibt ja auch diverse Podcast-Anbieter, wo es immer interessante Themen gibt.
Ja, also wie schon erwähnt von dir, ich werde es auf alle Fälle verlinken, ist dann auch immer dort, wo ihr gerade den Podcast hört, sollten auch die Unterlagen zu finden sein. Ja, dann bleibt mir nur zu sagen, bis zum nächsten Mal bei Safety Corner.
Die Ansichten und Meinungen der Gäste in diesem Podcast spiegeln nicht zwingend die Ansichten und Meinungen des Gastgebers oder etwaiger Sponsoren wider. Die besprochenen Inhalte, Fallbeispiele und Analysen sind nur als Beispiele zu sehen und können ausführliche Recherchen nicht ersetzen und stellen daher nicht die einzig mögliche Lösung dar. Keinesfalls ersetzen die besprochenen Fälle anwendungsbezogene Analysen, da sie nur auf wenigen Annahmen basieren. Ohne ausdrückliche Erlaubnis darf der Podcast oder Teile davon nicht gespeichert oder weiterverarbeitet werden.